trotz fehlender Beweise, sowohl auf die Herkunft des Novichok, ich meine, dass es auch in westlichen Staaten inklusive Bundesrepublik vorhanden war oder vorhanden ist, lässt dann ja nicht mehr den Schluss zu, dass es nur aus Russland kommen könne. Wie kann man dann so fest bei der These bleiben, dass es keine andere plausible Erklärung gibt? Das erschließt sich mir ehrlich gesagt noch nicht.
Also Ihre Bewertung des Ganzen mache ich mir jetzt hier nicht zu eigen und kann wirklich nur darauf verweisen, dass die Informationen dazu im parlamentarischen Kontrollgremium gegeben werden und das nun einmal nicht öffentlich tagt.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann haben wir einige Sachen von hier aktiv, aber mit Blick auf die Uhr und das Interesse an dem Fall Susanna würde ich sagen, ziehen wir das Thema einmal vor. Aktiv von hier nichts, dann kommen wir zu Fragen. Herr Kollege.
Vielen Dank. Von meiner Seite eine Frage ans Bundesinnenministerium und eine ans Bundesaußenministerium. Ans Innenministerium, gibt es eine Erklärung dafür oder haben Sie eine, dass die Familie des Verdächtigen im Fall Susanna offenbar mit unklarer Identität und fragwürdigen Papieren über einen deutschen Flughafen das Land verlassen konnte? Und ans Außenministerium die Frage, welche Möglichkeit sehen Sie im Irak, einen Verdächtigen zu ermitteln und möglicherweise eine Auslieferung zu erreichen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Unklare Papiere und fragwürdigen Ausreisedokumenten. Also Sie sprechen vielleicht die Laissez-Passer-Papiere an, die, ich weiß jetzt nicht, in welche Laissez-Passer-Papiere das in diesem konkreten Fall waren. Sie kennen die Diskussion vielleicht aus den letzten 2-3 Jahren, dass wenn es schwierig ist, sozusagen richtige Reisepässe der ausländischen Staatsangehörigen zu besorgen, EU-Laissez-Passer-Papiere oder auch deutsche Laissez-Passer-Papiere ausgestellt werden können, die dann, wenn man sich mit den Zielstaaten geeinigt hat, auch als Reisedokumente angenommen werden von den Zielstaaten. Die Situation stellt sich nach meiner Kenntnis wie folgt dar. Dazu hat die Bundespolizei auch gerade Stellung genommen. Der Tatverdächtige mit seiner Familie oder in der Gruppe ist am Flughafen Düsseldorf mit gültigen Laissez-Passer-Papieren oder Aufenthaltsgestattung ausgereist und war zu dem Zeitpunkt der Ausreise noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben.
Es hieß, dass die Papiere möglicherweise nicht auf denselben Namen wie andere Papiere, die er hatte, ausgestellt gewesen sein sollen. Wissen Sie darüber mehr?
Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur grundsätzlich sagen, dass das die Bundespolizei bei der Ausreise die Reisedokumente prüft, also die Reisepässe beispielsweise oder Laissez-Passer-Papiere in dem Fall, während das Luftfahrtunternehmen das Flugticket überprüft.
Frau Ademar?
Ja, also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass es mit dem Irak kein Auslieferungsabkommen gibt, was derartige Sachverhalte vertraglich regeln würde, dass aber Auslieferungen in Einzelfällen und auf vertraglicher Basis möglich sind. Dazu würde ich aber, also zu den Einzelheiten eines solchen Verfahrens, dafür ist das Bundesjustizministerium und das Bundesamt für Justiz zuständig. Zu diesem konkreten Einzelfall, der mir in seinen Details, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, nicht bekannt ist, kann ich vor diesem Hintergrund Ihnen nur das Allgemeine sagen und nichts zu diesem konkreten Fall.
Gibt es eine Zusammenarbeit der Polizeibehörden, also BKA, mit irakischen Behörden? Ist das denkbar?
Also derzeit ist es ja, ermitteln die Landeskollegen in Hessen. Wenn die Landeskollegen Unterstützung brauchen, dann wird es BKA selbstverständlich unterstützen. Aber jetzt spekulieren, was da erforderlich ist, das möchte ich von hier nicht.
Die nächste Frage, Frau Reible.
Frau Adebar, gab es denn andere Fälle, wo schon mal irakische Staatsbürger ausgeliefert wurden an die Bundesrepublik?
Das müsste ich nachreichen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir zur Tagesordnung und haben die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche. Bitte, Frau Fietz.
Sehr gerne. Die Bundeskanzlerin empfängt am Montag wieder die Vorsitzenden der 5 internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen zum Gespräch im Kanzleramt. Dabei sein werden der OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría, IWF-Vorsitzende Christine Lagarde, der WTO-Generaldirektor Robert Acevedo, Generaldirektor der ILO Guy Ryder und der Präsident der Weltbank Jim Yong Kim wird vertreten durch Chief Executive Officer Kristalina Georgieva. Zusätzlich nimmt in diesem Jahr der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank Adesina an dem Gespräch teil. Es handelt sich bei diesem Termin um ein jährlich stattfindendes informelles Treffen. Es findet bereits zum 10. Mal statt und die Kanzlerin wird sich mit ihren Gästen zu aktuellen Fragestellungen der internationalen Wirtschaftspolitik austauschen. Die Gespräche beginnen um 17 Uhr. Zuvor trifft die Bundeskanzlerin einzeln die Vorsitzende Lagarde, die IWF-Vorsitzende Lagarde, den OECD-Generalsekretär Gurría und die Vertreterin der Weltbank Georgieva. Und gegen 19 Uhr wird es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag wird die Bundeskanzlerin um 18.15 Uhr den Bundeskanzler der Republik Österreich Sebastian Kurz im Kanzleramt begrüßen. Im Mittelpunkt der Unterredung werden aktuelle bilaterale und europapolitische Fragen stehen. Wie Sie ja wissen, wird Österreich am 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Vor dem gemeinsamen Gespräch ist ein Pressestatement vorgesehen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt wie immer das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin und von 11 bis 12 Uhr wird die Kanzlerin den Sportverein Rot-Weiß-Viktoria Mitte 08 besuchen. Der Verein stellt vor allen Dingen seine Vereinsaktivitäten zur Integration von Mädchen und Jungen durch Sport vor. Anschließend wird die Kanzlerin von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr am 10. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt teilnehmen und im Anschluss daran ist ein Pressestatement vorgesehen. Ebenfalls am Mittwoch wird die Kanzlerin den belgischen Premierminister Charles Michel empfangen und am Donnerstag wird ab 15 Uhr ist eine der regulären Besprechungen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Bundeskanzleramt geben. Ein thematischer Schwerpunkt ist die Asyl- und Flüchtlingspolitik und ein weiteres Thema ist die Verbesserung des Opferschutzes. Darüber hinaus wird es dann auch noch um den Europäischen Rat in Brüssel, der am 28. und 29. Juni stattfinden geht. Und weitere Themen sind die Digitalisierung, die Umsetzung der Energiewende und der Hochwasserschutz. Im Anschluss an die Besprechung wird es eine kurze Pressekonferenz geben. Die Kanzlerin wird da erscheinen zusammen mit Tobias Hans, dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und Ministerpräsidenten von Saarland und der stellvertretenden Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Bundeskanzlerin nimmt dann am Freitag, dem 15. Juni, an der Festveranstaltung 70 Jahre soziale Marktwirtschaft im Wirtschaftsministerium teil. Sie hält dort gegen 10.30 Uhr eine Rede und der Schwerpunkt der Rede wird die Bedeutung der sozialen Marktwirtschaft als Zukunftsmodell für Deutschland und Europa sein. Um 13 Uhr dann wird NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu Gast im Kanzleramt sein. Dabei geht es um die Vorbereitung des NATO-Treffens der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli. Und hier ist für 14.15 Uhr eine Pressekonferenz vorgesehen. Und am Nachmittag verleiht die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft der Bundeskanzlerin die Alexander-Rüstow-Plakette. Diese Plakette wird seit 1964 an Persönlichkeiten, die sich um die Stärkung und Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft verdient gemacht haben, verliehen. Das wäre es von meiner Seite.
Herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu einem der genannten Termine? Herr Jessen.
Eine Verständnisfrage in Bezug auf den Kurzbesuch. Sie sagten, es werde vorher ein Pressestatement geben. Gleichfalls über einen Termin am Mittwoch sagten Sie, es werde im Anschluss ein Pressestatement geben. Bedeutet das, es besteht keine Fragemöglichkeit seitens der Journalisten? Weil Statement ist ja eigentlich Statement. Und ansonsten war die Terminologie, wenn gefragt werden konnte, Pressebegegnung.
Also es ist ein Pressestatement geplant, und zwar vor Beginn der Unterredung.
Das heißt, es gibt keine Fragemöglichkeit für Journalisten.
Das ist das, was ich Ihnen hierzu im Moment sagen kann.
Naja, also Sie wissen es nicht. Weil ich möchte auch nur gerne wissen.
Das ist die Planung. Und,
ja, ich möchte auch nur gerne, entschuldigen, ich möchte nur gerne wissen, ob sich mit dem Begriff Pressestatement verbindet, dass Journalisten nicht fragen können.
Wir werden das nochmal sondieren und sagen Ihnen dann nochmal Bescheid.
Danke.
Weitere Fragen? Frau Reible?
Ich habe eine Frage zu einem Termin, der nicht genannt wurde. In der kommenden Woche beginnt ja auch die Fußballweltmeisterschaft und am kommenden Wochenende bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel. Meine Frage ist, plant die Kanzlerin oder ein anderes Mitglied der Bundesregierung entweder zur Eröffnung oder auch zum Auftaktspiel oder auch zu weiteren Spielen der deutschen Mannschaft nach Russland zu fahren? Vielleicht könnten sich auch alle Sprecher dazu äußern, was ihre Minister und Ministerinnen planen.
Also für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass zurzeit noch keine Reiseplanung besteht und dass wir uns dann gegebenenfalls rechtzeitig bei Ihnen melden, wenn Pläne entworfen werden.
Und ich gilt das? Minister vielleicht? Ja, vielleicht machen wir es am besten so. Oder über alle Abfragen gucke ich jetzt mal in die Runde. Ob es schon irgendwelche konkreten Planungen gibt?
Bitte. Es gibt keine konkrete Planung, aber auch das war hier schon mehrfach Thema. Wenn es der Terminplan des Ministers zulässt, hätte er sicherlich Lust, zu einem Spiel zu fahren. Aber konkret ist da noch nichts.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Bitte?
Wenn die Minister und Ministerin schon noch keine konkreten Pläne haben, was sind denn für Pläne in den Ministerien, die Fußball-WM zu begleiten? Haben Sie da vielleicht Tippspiele oder Public Viewing, gemeinschaftliche Aktivitäten? Wird der Dienst eingeschränkt, damit man Spiele mit deutscher Beteiligung sehen kann? Vielleicht möchten sich da vielleicht ein paar Sprecher zu äußern, das wäre schön.
Wer möchte? Herr Stalter?
Wir haben am 3. Juli, da findet ein Achtelfinalspiel statt, eine Aktion, wo wir einen EU-Bürgerdialog durchführen. Das ist ja auch im Rahmen der Bundesregierung hier so angedacht. Und da wollen wir mit Schülern im Alter von 15 bis 19 Jahren mit dem Minister über die EU diskutieren, über Projekte, die wir dort haben. Und im Anschluss wird auch ein Spiel geguckt, das Achtelfinale, an dem hoffentlich dann Deutschland auch teilnimmt. Und es wird auch ein Grill-Event dazu geben.
Umweltministerium, Sie wollten?
Ja, ganz so fußballverrückt scheinen wir nicht zu sein. Aber natürlich gibt es unter den Kollegen ohne Ende Tippspiele, ganz klar. Und die Ministerin hatte neulich auch gesagt, dass sie vielleicht mal Zeit findet, irgendwie beim Public Viewing ein Fußballspiel zu gucken.
Also aus dem Auswärtigen Amt auch viele Tippspiele, auch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen. Das macht das immer sehr spannend, denn wir haben ja so viel Austausch. Da muss man diplomatisch tippen zum Teil. Und ich denke, wir werden auch das eine oder andere Spiel, jedenfalls war es in der Vergangenheit so, eventuell im Lichthof des Auswärtigen Amtes zeigen. Und so viel kann ich auch verraten. Es gibt auch ein Pressefest in diesem Jahr des Auswärtigen Amtes. Und auch da wird, glaube ich, Gelegenheit zum Schauen eines Spieles. Aber es wird kein Deutschlandspiel sein, geben.
Noch ein Ministerium?
Kanzleramt?
Ich kann Ihnen im Moment zum Kanzleramt dazu keine Angaben machen. Aber ich kann Ihnen sagen, Herr Jessen, Sie haben recht, Pressestatement bedeutet keine Fragen.
Okay. Dann weitere Fragen zu der Fußballplanung. Dazu? Zu dem anderen Thema. Dann Herr Jung, bitte.
Warum keine Fragen?
Weil das im Moment die Planung ist, die ja dann auch mit dem österreichischen Gast abgesprochen werden muss.
Das heißt, Herr Kurz möchte keine Fragen gestellt bekommen oder beide?
Nein, das habe ich damit nicht gesagt, sondern es ist im Moment der Stand der Planung, dass es ein Pressestatement gibt.
Gibt es weitere Fragen zu den vorgetragenen oder nicht vorgetragenen Terminen? Den Kollegen habe ich vergessen. Richtig, Mikro?
Ja, es geht. Noch eine Frage zu dem Termin mit Kurz. Kurz vor dem Besuch wurde eine Umfrage von dem Institut INSA aus Erfurt, das bisher durch sehr AfD-freundliche Ergebnisse aufgefallen ist, veröffentlicht, wonach Sebastian Kurz in Deutschland, wenn er gewählt werden könnte, sogar vor der Bundeskanzlerin liegen würde. Diese Umfrage hat in Österreich so einige Wellen geschlagen und auch sehr viel Kritik ausgelöst über die Seriosität. Hat sich das Bundeskanzleramt damit befasst und will das irgendwie kommentieren? Zittert die Bundeskanzlerin?
Ich kann Ihnen zu dieser Umfrage keine Informationen geben und auch keine Bewertung.
Dann Herr Jörg war auch nochmal zu dem Termin.
Ja, zu einem nicht genannten Termin. Frau Adebar, mich würde interessieren, der Ort und der Zeitplan des Normandie-Treffens am Montag und die Möglichkeit einer Berichterstattung darüber.
Das wäre mein nächster Aktivpunkt gewesen.
Ach so, das wäre,
genau, ich bin dann, gleich soweit.
Genau, dann fragen wir erstmal nochmal, gibt es noch Fragen zu den Terminen? Zu den Terminen, die genannt worden sind, Herr Kollege?
Nein, ein anderer Termin.
Dann machen wir jetzt erstmal diesen, damit wir nicht durcheinander kommen. Frau Adebar, jetzt zu Ihrem aktiven Part.
Ja, vielen Dank. Gerne möchte ich Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas am Montag seine Amtskollegen aus Frankreich, der Ukraine und Russland zu einem Treffen im sogenannten Normandie-Format empfängt. Die Außenminister werden ab 18.30 Uhr im Gästehaus des Auswärtigen Amtes in der Villa Borsig am Tegeler See tagen. Und die presseöffentlichen Termine werden wir Ihnen in Kürze bekannt geben. Ich glaube, da kommt heute Nachmittag noch ein Ticker, da wird es verschiedene Gelegenheiten zur Berichterstattung und auch verschiedene Termine geben. Es wird sich in den Abend hineinziehen, müssen wir schauen, wie lange das dauert. Bei dem Treffen werden zwei Themen im Vordergrund stehen. Erstens, es geht um eine Bestandsaufnahme und um das Minsker Abkommen und vielleicht auch darum, wie man der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen neue Impulse verleihen kann. Und zweitens wird es erstmals in diesem Kreis, in einem Normandie-Außenministertreffen, auch darum gehen, über eine mögliche VN-Mission, eine Mission der Vereinten Nationen im Donbass zu sprechen. Wie Sie wissen, aus unserer Sicht sind zentral für mögliche Fortschritte in der Ukraine drei Voraussetzungen. Erstens ein dauerhafter Waffenstillstand, zweitens der Rückzug schwerer Waffen und drittens eben Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Abkommen. Und diese Fragen werden neben einer möglichen VN-Mission ganz zentral bei dem Treffen debattiert werden. Es ist das erste Treffen seit Februar 2017 in dem Format. Insofern freuen wir uns, dass es jetzt in diesem Format wieder zusammen, dass die Außenminister in diesem Format jetzt wieder zusammenkommen und hoffen auf intensive Gespräche am Montag.
Dann Herr Jörg war doch mit einer Frage.
Ja, Frau Adebar, mich würde interessieren, die deutsche Position zu dieser VN-Mission. Gibt es da eine konkrete Vorstellung, wie das Mandat aussehen sollte? Und eine zweite Frage, wie schätzen Sie denn die Positionen der Ukraine und Russland in dieser Frage ein? Gibt es da Bewegung aufeinander zu oder muss es noch erstmal in der Villa Borsig ein Impuls dazu gegeben werden?
Ja, also dass die Positionen der beiden Parteien da noch weit auseinander liegen, was Ausgestaltung, Umfang und Ort oder Reichweite einer solchen Mission angeht, ist bekannt. Und es wird darum gehen, in diesen Gesprächen am Montag einfach erst noch mal eine Bestandsaufnahme mit beiden auch am Tisch und auch mit den französischen Kollegen zu machen, wo die einzelnen Positionen sind. Ich werde jetzt hier die Gespräche und mit welcher Haltung wir dort reingehen, nicht vorwegnehmen können. Aber wie gesagt, die Parameter, über die man reden muss bei einer solchen Mission, die habe ich ja gerade genannt. Und es wird um eine Bestandsaufnahme gehen. Und ja, dann wird man eben schauen müssen am Montagabend, ob es da Bewegungen gibt und an welchen Stellschrauben, an welchen einzelnen Punkten man sich vielleicht aufeinander zubewegen könnte. Ich spreche da sehr im Konjunktiv.
Zusatz?
Eine ganz kurze, konkrete Nachfrage. Ist für den deutschen Minister wichtig, dass die VN-Mission den Zugang zu der ukrainisch-russischen Grenze hat, dass die Soldaten, die Blauhelme, auch dort für Kontrolle sorgen sollten?
Ja, dazu vielleicht so viel. Das ist eine der Fragen, über die man reden muss. Ich glaube, die deutsche Position ist, dass es eine Mission sein sollte, die effektiv und gut arbeiten kann und die Aufgaben, die sie dann auch noch, die zu definieren sind, die sie dann hat, gut erfüllen kann. Und das Weitere müssen wir jetzt Montag mal besprechen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Kollegin?
Damla Hikimoglu, WDR. Ich habe eine Frage an das Bundesinnenministerium zum Gesetzesentwurf über den Familiennachzug, weil da noch einige Fragen offen geblieben sind. Gehen wir von dem Fall aus, dass beispielsweise 1.400 in einem Monat die Kriterien erfüllen. Wonach werden Sie dann entscheiden? Geht es dann um First Come, First Serve? Wird ausgelost oder werden die Top 1.000 Kandidaten ausgewählt? Wenn ja, nach welchen Kriterien?
Ja, vielen Dank. Sie wissen, dass das Gesetzentwurf Familiennachzug gestern im Bundestag die erste Lesung war. Der Bundesinnenminister hat eine Rede dazu gehalten. Die genaue Ausgestaltung, wie das Verfahren operativ umgesetzt wird, die wird derzeit erarbeitet. Es wird auf jeden Fall sehr klare Vorgaben ab dem 1. August 2018 geben, wann das neue Gesetz gelten soll, wenn es durch den Bundestag durch ist, welchen Anträgen bei mehr als 1.000 entscheidungsreifen Anträgen pro Monat der Vorrang gegeben wird. Da werden dann die genannten, in dem Gesetz genannten humanitären Gründe, lange Trennungsdauer, Kindeswohl, ernsthafter Gefahr für Leib und Leben etc. zugrunde gelegt. Insbesondere aber natürlich auch das, der zu berücksichtigen Gesichtspunkt des Kindeswohls. Aber wie das dann konkret operativ umgesetzt wird, ist derzeit in der Erarbeitung. Aber das sind so die Kriterien, die bei der Umsetzung irgendwie berücksichtigt werden.
Ich hätte noch eine Nachfrage, ja. Wenn Sie von Kindeswohl sprechen. Beispielsweise, also ein Fallbeispiel, eine Familie hat oder eine Person mit subsidiärem Schutz hat mehrere minderjährige Kinder. Gibt es dann eine Obergrenze, wie viele nachkommen dürfen?
Nein, es gibt keine Obergrenze, wie viele nachkommen dürfen. Also wenn sozusagen Schutzbedarf oder besondere humanitäre Gründe wie gesehen werden bei einer Person der Familie, die nachzugsberechtigt ist, dann umfasst es auch, nehmen wir mal an, zwei weitere Kinder, wenn zwei weitere Kinder zur Familie gehören.
Vielen Dank.
Ja. Herr Jung dazu.
Frau Adebar, können Sie uns sagen, wie viele Anträge gerade den deutschen Botschaften vorliegen, wie viele vielleicht schon genehmigt worden sind, wie viele sind es aktuell im Jahr 2018 pro Monat, damit wir da so eine...
Nee, muss ich nachreichen. Ich habe die aktuellen Zahlen leider nicht mitgebracht.
Gut. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege mit der nächsten Frage.
Ivo Tuchel, NHK. Ich habe eine Frage zum G7-Treffen, zu dem Termin der Kanzlerin. Ich habe in den Pressetermin gesehen, dass das Ganze mit Bildtermin endet. Heißt es, ist es sicher, dass die Kanzlerin zum Ende keine eigene PK macht? Oder ist es doch noch möglich, dass sie sich vor Ort noch äußern wird? Wissen Sie das?
Also im Moment ist der Ablauf so geplant, wie Sie ihn vorliegen haben. Es mag sein, dass sich da vor Ort noch etwas anderes ergibt, aber das ist der Stand der Planung bislang, den Sie kennen.
Weitere Nachfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Herr Jessen.
Frage ans Auswärtige Amt. Dauerbrenner Thema Skripal. Nachdem nun bekannt geworden ist, dass die Bundesregierung im PKG darüber informiert hat, dass ihr von der britischen Regierung bislang keinerlei Beweise vorgelegt worden sind, dass das Novichok aus Russland stammt und auch keine Beweise dafür vorgelegt wurden, dass Russland hinter dem Anschlag steckt, bleibt die Bundesregierung bei ihrer Auffassung, dass die Spur eindeutig nach Russland führt und dass die in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen inklusive Ausweisung russischer Diplomaten gerechtfertigt sind?
Fragen des PKG sind vom Kanzleramt zu beantworten. Wir haben natürlich die Medienbestattung gesehen, deswegen würde ich in jedem Fall an Frau Fietz abgeben.
Also grundsätzlich wissen Sie auch, dass das PKG geheimtagt. Deshalb kann ich Ihnen hier sagen, was wir auch immer wieder schon mal dargelegt haben, wie wir grundsätzlich zu dieser Bewertung gekommen sind. Und die Bewertung ist die, dass wir die Auffassung der britischen Regierung teilen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass eine russische Verantwortung in diesem Fall zu sehen ist und es ist keine andere aus unserer Sicht plausible Erklärung dafür gibt. Und lassen Sie mich in Erinnerung rufen, es geht um ein Gesamtbild, das von der britischen Seite immer wieder wie folgt dargestellt wurde, dass eben einmal dieses verwendete Nervengift, der ursprünglich in Russland entwickelt worden ist, dann, dass die russische Regierung ein geheimes Programm des Novichok-Nervengifts beibehalten hat, dass Menschen wie Herr Skripal vom russischen Staat als Ziel betrachtet werden. Und die russische Seite hat sich im Übrigen auf konkrete Fragen unserer britischen Partner lediglich mit pauschalen Zurückweisungen gemeldet und nicht schlüssige Alternativerklärungsversuche geliefert. Und diese Elemente haben insgesamt zur Bewertung der Bundesregierung geführt.
Nachfrage. Das ändert ja aber doch nichts daran, dass nach dem, was eben aus der, Sie haben recht, dass die PKG tagt nicht öffentlich, aber das, was da besprochen wurde, ist eben inzwischen nicht mehr heimlich. Es ändert nichts daran, dass die Bundesregierung dort erklärt hat, die britische Regierung habe eben keine Beweise vorgelegt. Und wie kann es dann angehen, dass trotz fehlender Beweise, sowohl auf die Herkunft des Novichok, ich meine, dass es auch in westlichen Staaten inklusive Bundesrepublik vorhanden war oder vorhanden ist, lässt dann ja nicht mehr den Schluss zu, dass es nur aus Russland kommen könne. Wie kann man dann so fest bei der These bleiben, dass es keine andere plausible Erklärung gibt? Das erschließt sich mir ehrlich gesagt noch nicht.
Also Ihre Bewertung des Ganzen mache ich mir jetzt hier nicht zu eigen und kann wirklich nur darauf verweisen, dass die Informationen dazu im parlamentarischen Kontrollgremium gegeben werden und das nun einmal nicht öffentlich tagt.
Dazu, Herr Kollege.
Barbeck, RT Deutsch. Ich hätte im Zusammenhang noch eine weitere Frage. Es waren ja nicht nur die Darlegung.
Können Sie ein bisschen ins Mikrofon sprechen?
Sonst ja, kann ich. Danke. Warwick, RT Deutsch. Es gab jetzt nicht nur die Darlegung vom ARD-Geheimdienstexperten auf tagesschau.de mit Verweis auf das schon angesprochene Kontrollgremium. Am Mittwoch wurde ebenfalls der erste Ermittlungsstand der britischen Strafermittler veröffentlicht. Auch dort wurde hohe Quantitäten an Einzelpersonen, Autos, Hausdurchsuchungen genannt. Aber mit keinem Wort wurde Russland erwähnt. Auch auf Nachfrage bei der Pressekonferenz wurde gesagt, man kann in keiner Form auf Russland verweisen. Zudem gibt es auch am Mittwoch veröffentlicht ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das zu demselben Schluss kommt, dass es bisher keine Beweise gibt für die russische Beteiligung und wo Russland auch zugestanden wird, dass es bei der Aufklärung im Fall Skripal im Einklang mit dem Chemiewaffenübereinkommen CWU sich verhalten hat. Das heißt, das sind drei Aspekte, die eigentlich...
Pardon, wo ist... Stellen Sie Ihre Frage?
Ein bisschen Vorlauf dafür.
Gut,
die Frage ist, inwieweit die Bundesregierung aufgrund der strafrechtlichen Ermittlungen in Großbritannien, die ebenfalls nicht auf Russland verweisen, das Gutachten des Bundestages, das ebenfalls zu dem Schluss kommt, dass es keine Beweislage gibt für die Schuld Russlands, worauf die Bundesregierung nach wie vor ihr Narrativ über die Plausibilität, dass es nur Russland sein kann, aufrechterhält. Und was noch erwähnt wurde, auch der BND soll keine eigenen Erkenntnisse haben. Also die Frage ist, was sind die Grundlagen, auf denen die Bundesregierung nach wie vor insistiert und die ja auch die Basis für die Ausweisung der russischen Diplomaten beruht?
Also ich habe Ihnen alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Zusatzinformationen, wir haben auch die Medienberichte über das Gutachten zur Kenntnis genommen, aber eine Auswertung des Gutachtens liegt noch nicht vor.
Dazu, Herr Jung.
Frau Fietz, wenn sich die Bundesregierung so sicher ist, braucht sie überhaupt noch Beweise in diesem Fall?
Herr Jung, ich habe dazu alles gesagt.
Nee, das ist ja eine relevante Frage. Was für Beweise brauchen Sie und brauchen Sie die überhaupt?
Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen als das, was ich bislang gesagt habe.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann muss ich noch mal in die Runde fragen, ob es zu weiteren Themen Fragen gibt. Frau Kollegin.
Bitte. Die Türkei hat gestern das bilaterale Rückführungsabkommen mit Griechenland ausgesetzt. Wie kommentiert die Bundesregierung diese Aktion der Türkei und was gedenkt sie dagegen zu tun?
Also wir hoffen, dass diese Fragen zwischen der Türkei und Griechenland im Gespräch miteinander und im Dialog einer guten Lösung zugeführt werden können.
Darf ich eine kurze Nachfrage? Und wird diese Aktion der Türkei das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei beeinflussen?
Unserer Kenntnis nach berühren die gestrigen Vorgänge das Abkommen mit der EU nicht. Und wir hoffen, dass es jetzt einen Dialog zwischen der Türkei und Griechenland gibt, um die dort aufgeworfenen Fragen miteinander zu klären.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kollege mit einer neuen Frage.
Patrick Dani von Bloomberg News. Eine Frage zu unserem Bericht, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Herr Achleitner, Gespräche mit Anteilseigner geführt hat über eine mögliche Fusion mit Commerzbank. Ist so ein Schritt seitens der Bundesregierung zu begrüßen und gibt es dazu eine Stellungnahme?
Wie Sie wissen, grundsätzlich nimmt die Bundesregierung und auch das Bundesfinanzministerium im Besonderen keinerlei Stellung zu Spekulationen über die Entscheidung zur Geschäftspolitik einzelner Finanzinstitute.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann, Frau Kollegin, mit einem neuen Thema, ja?
Anke Plättner, ARD Morgenmagazin. Herr Dr. Neimann, ich habe noch eine Frage zu dem Pressetermin 16.30 Uhr am Dienstag, die Vorstellung des Masterplanes. Das soll vorgestellt werden von Minister Seehofer und Minister Müller. Wo liegt die Federführung? Können Sie uns schon noch ein, zwei Stichworte dazu sagen? Und werden die Minister vorher das in der Fraktion vorstellen?
Ich kann Ihnen sagen, dass der Termin mit den beiden Ministern hier stattfindet, 16.30 Uhr am Dienstag. Federführung, gehe ich von der Co-Federführung aus, wobei inhaltlich, weil es viele innenpolitische Sachen sind, vielleicht ein gewisses Übergewicht an BMI-Themen drin sein wird. Die politische Ebene wird entsprechend informiert über die Inhalte des Masterplans und über die Inhalte des Masterplans kann ich Ihnen nichts sagen, wie erwartet, denke ich.
Weitere Fragen? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ich wollte zum Thema Rückführung nach Afghanistan kommen, da habe ich mal eine Lernfrage, Herr Neimanns. Es gibt ja auch laut Frau Merkel in der Regierungsbefragung jetzt keine Einschränkungen mehr aus Sicht der Bundesregierung. Können Sie mal beschreiben, was keine Einschränkungen erstmal heißt oder keine Beschränkungen? Das heißt, jetzt können auch Frauen und Kinder wieder nach Afghanistan abgeschoben werden?
Sie wissen, wir hatten das ja hier häufig zum Thema. Sie wissen, dass bis zur Vorstellung eines neuen Lageberichts, den Frau Adebar letztens angesprochen hat, man sich politisch darauf geeinigt hat, Abschiebungen auf drei Gruppen zu beschränken, Straftäter, Identitätsverweigerer und auf die dritte komme ich gleich. Mit Vorlage des neuen Lageberichts hat man entschieden, dass diese Einschränkung nicht mehr gilt und dann werden rechtskräftig ausreisepflichtige Afghanen auch wieder nach Afghanistan abgeschoben. Ohne die Beschränkung auf die drei Gruppen.
Die dritte wollten Sie noch nennen?
Ja, ich brauche noch eine Sekunde. Mir fällt sie nicht ein. So, ganz Punkt. Mitwirkungsverweigerer, Straftäter, Mitwirkungsverweigerer, Identitätstäuscher, das ist es.
Aber es waren ja bisher immer nur Männer. Und das war ja die Einschränkung. Also ist die Beschränkung jetzt weg?
Die Beschränkung ist weg.
Das heißt, es können jetzt auch jugendliche Kinder nach Afghanistan.
Vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Staatsbürger können abgeschoben.
Und Frau Adebar, wie kommt das Auswärtige Amt darauf, dass es für Kinder in Afghanistan irgendwo sicher sein soll?
Wie gesagt, habe ich zu dem Asyllagebericht und zu seinem Inhalt, der die Entscheidungsgrundlage für die Justizbehörden und für die Gerichte bildet, hier ausgeführt in der letzten Bundespressekonferenz. Und ja, das war nicht sehr viel, weil der Inhalt eingestuft ist und wir von dieser Stelle über den Inhalt nicht sprechen. Dort werden Tatsachen dargestellt, aus denen die Ermittlungsbehörden und die Entscheidungsbehörden dann ihre eigenen Schlüsse über die Einzelfälle jeweils ziehen.
Zusatz?
Findet es AA ist denn richtig, dass Kinder jetzt wieder rückgeführt werden können nach Afghanistan?
Herr Jung, Sie versuchen mir eine Antwort auf eine Frage zu entlocken, die ich Ihnen nur insofern geben kann, als dass ich sage, dass wir eine Tatsachenbeschreibung geliefert haben und diese dient dann den Behörden, und das sind die Behörden, die über diese Fälle zu entscheiden haben, als Grundlage.
Aber die Tatsache ist ja offenbar, dass es so sicher ist, dass Kinder abgeschoben werden können.
Ich habe da jetzt, glaube ich, das, was ich fürs Amt zu sagen habe, gesagt.
Erzieht er dazu? Oder?
Indirekt zum Thema Abschiebung und Masterplan in der nächsten Woche. Es passt, die Frage hat auch mit dem Fall Susanna zu tun. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung im Falle dieses Tatverdächtigen und den, sagen wir mal, geplanten Ankerzentren und den Maßnahmen für restriktivere Abschiebungspolitik, könnte man sagen, dass dieser Tatverdächtige, wenn die geplanten Ankerzentren schon da gewesen wären, nicht auf freiem Fuß gewesen wäre, sondern in einem Ankerzentrum untergebracht? Oder ist es zu weitgehend?
Das ist sicherlich eine Frage, die sich im Wesentlichen ans BMI richtet. Aufgrund der Tatsache, dass der Sachverhalt noch aufgeklärt werden muss, möchte ich hier nicht spekulieren, was wann wie zu was geführt hätte.
Aber generell ist es so, dass sozusagen der Stand des Verfahrens war ja sozusagen abgelehnt, aber sozusagen noch in der Revision, und das wäre ein Zeitpunkt, in dem sozusagen, wenn es die geplanten Ankerzentren gäbe, ein Asylbewerber auch schon abgelehnt dort untergebracht wäre.
Ich kenne den Fall zu wenig, dass ich da jetzt irgendwas Konkretes zu sagen möchte und auch konkret auf die Ankerzentren, die ja in der nächsten Woche nochmal konkretisiert vorgestellt werden.
Weitere Fragen? Herr Jessen.
Ja, nochmal Frau Adebar, bedeutet das die Aufhebung der Einschränkung, dass für die Bundesregierung im Vergleich zur früheren Lageeinschätzung die Situation in Afghanistan sicherer geworden ist? Und gehen Sie inzwischen davon aus, dass ganz Afghanistan im Wesentlichen sicheres Terrain ist? Oder gehen Sie nach wie vor davon aus, dass es, sagen wir, sichere Subregionen gibt?
Also, ich kann zum Inhalt des Berichtes nichts sagen. Wir haben hier oft und auch in den letzten Monaten immer wieder über die grundsätzliche Sicherheitslage in Afghanistan gesprochen. Und dort haben wir auch deutlich gemacht, dass sie weiterhin volatil und auch regional unterschiedlich ist.
Aber deswegen, ich frage ja explizit nicht nach Details der Einschätzung.
Ich merke das.
Ja, aber über die Relation können Sie vielleicht doch etwas sagen. Weil ich finde, das wäre für mich eine logische Schlussfolgerung, wenn man sagt, wir heben die Einschränkungen auf bei den rückzuführenden Gruppen. Das könnte doch eigentlich logischerweise bedeuten, dass man die Situation jetzt für sicherer hält als im vorherigen Lagebericht. Das könnten Sie doch vielleicht sagen.
Ich kann Ihnen sagen, dass, wie wir in den letzten Monaten besprochen haben, die Lage eben weiterhin regional unterschiedlich ist und volatil ist, und dass man aber dass man keine generelle Aussage darüber treffen kann, welche Person wo wie sicher ist, sondern dass es eine Einzelfallbetrachtung immer bedarf. Und in diesem Bericht werden Kriterien aufgemacht, indem man beschreibt, wie die Situation für einzelne Bevölkerungsgruppen, für einzelne Ethnien sind und wie die Situation für diese besonderen Gruppen darstellt. Wenn Sie öffentlich zugängliche Statistiken der Vereinten Nationen anschauen, hat sich die Lage der Opferzahlen nicht gravierend verändert im letzten Jahr. Das sind öffentliche Statistiken, die Sie einsehen können. Und ja.
Ich habe vielleicht noch einen. Gerade netterweise per SMS darauf hingewiesen worden, dass die dritte Gruppe Gefährder sind.
Okay. Wäre es, letzter Zusatz, wenn ich darf, wäre es angesichts dieses Sachverhalts nicht begrüßenswert, wenn die Lageeinschätzung, soweit sie keine Geheimdienstinformationen enthält, veröffentlicht würde? So eiern wir hier alle immer rum. Das ist doch für Sie auch nicht schön.
Also dazu zu sagen ist, dass dieser Asyllagebericht ja nicht nur für Afghanistan erstellt wird, sondern für einige Länder weltweit. Und in diesem Bericht für diese Länder sind aus unserer Sicht aus guten Gründen eingestuft, denn die Informations, also die Informationen, die dort drin sind, könnten einzelne Menschen und auch Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, die diese Informationen auch gewinnen und andere Behörden, die diese Informationen gewinnen, unter Umständen gefährden. Und das ist ja ein Bericht, den wir nicht eben nur für Afghanistan erstellen, sondern auch für andere Länder, wo wir da sehr vorsichtig agieren.
Herr Jung.
Ja, kurze Lernfrage, Frau Adebar. Für wen erstellen Sie aktuell auch noch, also für welches Land, Lageberichte? Und Herr Neimanns, wer entscheidet über die Aufhebung der Beschränkung? Also ganz genau. Und für welche Länder, also für welche abschiebungsfähigen Länder gibt es aktuell noch Abschiebungseinschränkungen?
Ich muss mal treuherzig in die Kamera schauen, ob die Kolleginnen mir das so schnell zuspielen können, welche Länder noch einen Asyllagebericht erstellt wird. Es ist eine Reihe von Ländern.
Mir sind keine Einschränkungen in andere Länder bekannt. Sollte es welche geben, würde ich die nachreichen. Und die Entscheidung hat die Bundesregierung getroffen.
Wer?
Die Bundesregierung.
Ja, wird das im Kabinett besprochen und abgestimmt? Oder sagt Herr Seehofer, Frau Merkel, ist das okay? Oder
hat
die Umweltministerin damit mit was zu sagen?
Ich kann
müssen Sie uns das sagen können, wer das entscheidet?
Die Bundesregierung kann doch entscheiden und die hat entschieden.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Ziedler nochmal? Nein, dann Herr Ziedler mit einem anderen Thema.
Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Herr Strater, der Bundesrat hat heute die Bundesregierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, diesen Notbremsassistenten verpflichtend zu machen, dass beim Abbiegen nicht so viele Fahrradfahrer und Fußgänger getötet werden. Die Frage ist, gibt es da Nachholbedarf bzw. unterstützt das Verkehrsministerium dieses Vorhaben? Gibt es da schon Pläne? Ich glaube, EU-Kommission hat schon den entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Unterstützt die Bundesregierung diesen Vorschlag?
Also es sind zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Einmal der Notbremsassistent. Das ist also etwas, ein System, was sozusagen den LKW zum Bremsen bringt, wenn er zu nah an einem
vor ist. Entschuldigung, den Abbieger.
Genau, das wollte ich nur sagen. Es gibt dann noch den Abbiegeassistenten. Also Sie meinten den Abbiegeassistenten. Genau. Also wir setzen uns für eine verpflichtende Ausrüstung von Fahrzeugen mit Abbiegeassistenten ein, weil es immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Das darf nicht sein. Und der Minister hat kein Verständnis, dass es auf EU-Ebene so langsam vorangeht. Wir reden hier über europäisch harmonisierte Vorschriften für die Fahrzeugzulassung. Das heißt, wir setzen uns ganz klar dafür ein, dass der Abbiegeassistent verpflichtend eingeführt wird. Der Minister hat auch gestern auf dem EU-Verkehrsministerrat das Thema noch einmal angesprochen und seine Ministerkollegen hier für das Thema sensibilisiert, weil wir diese Ausrüstung ganz schnell haben wollen.
Noch Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Adebar nochmal.
Ich kann Ihnen nachreichen, dass wir im Moment an unseren Auslandsvertretungen in der Türkei, in Erbil, in Amman und in Beirut ca. 26.000 Terminanfragen auf Familiennachzug haben. Das sind Anfragen und keine Anträge. Und bei diesen Anfragen, auch das ein Disclaimer oder ein K-Wert, den ich gerne nochmal ausdrücklich setzen will, kann es sein, dass es Doppelbuchungen gibt. Manche Termine oder manche Anfragen beziehen sich auf eine Familie, manche beziehen sich auf eine einzelne Person. Insofern ist diese Zahl, natürlich wird sie in gewisser Weise aussagekräftig in der Grundgrößenordnung, aber sie ist nicht genau. Und die genauen Zahlen werden wir sehen, wenn das Antragsverfahren dann läuft. Nach dem neuen Verfahren.
Herr Jung,
wie viele Anträge gibt es dann?
Es gibt keine Anträge im Moment, weil bis zum neuen Gesetz die Antragsmöglichkeit für subsidiär Schutzbedürftige ausgesetzt war. Und deswegen nehmen wir Terminanfragen entgegen und man kann sich registrieren. Es gibt sozusagen Registrierungen. Das sind diese 26.000.
Dann schaue ich in die Runde. Habe ich irgendjemanden? Ja, der Kollege von RT, ne? Hat er noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage an.
Ob Sie das Mikrofon benutzen? Wenn ich das Richtige finde.
Ganz gehen. Aber eine Frage noch ans Bundesverteidigungsministerium. In Medienberichten
wird dargelegt, dass sich derzeit die 14. mechanisierte Panzerbrigade der Ukraine in Deutschland befindet, in Grafenwöhr, im Rahmen der Tank Challenge. Da wollte ich mich fragen, können Sie diese Berichte bestätigen?
Die sind mir nicht bekannt und gegebenenfalls werde ich prüfen und sie nachreichen.
Also ist nicht bekannt, ob die ukrainische Panzer sich derzeit in Deutschland befinden?
Die ist mir jetzt hier nicht bekannt. Ich werde das nachreichen und Ihnen dann zukommen lassen.
Nachfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Frau Adebar nochmal.
Weil keine Frage dazu kommt, wieder erwarten. Denn wir hatten eine Reihe von Anfragen, würde ich gerne noch zum Thema Vietnam und dem Menschenrechtsverteidiger Nguyen Van Day Ihnen bestätigen, dass sich Nguyen Van Day und seine Frau und seine Assistentin Le Thu Ha in Deutschland befinden. Die Bundesregierung begrüßt die Freilassung von Nguyen Van Day und Le Thu Ha. Und wir sehen sie als einen doch bemerkenswerten humanitären Schritt von vietnamesischer Seite und ein gutes Signal an auch die internationale Gemeinschaft.
Gibt es noch Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann schaue ich noch mal in die Runde. Frau Wettern, hatten Sie noch was?
Wenn wir dann jetzt zu Ende sind.
Dann, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, der Kollege von RT hat noch mal eine.
Ich gehe diesmal auch ganz nah ans Mikrofon. Noch eine Frage ans Außenministerium. Derzeit befindet sich Lateinamerika ja im Superwahljahr. In fast allen Ländern wird gewählt. Deutsche politische Stiftungen unterstützen ihre jeweiligen Schwesterparteien. Zivilgesellschaftliche Akteure in Mexiko, Argentinien oder auch in Brasilien kritisieren dieses Vorgehen deutscher Stiftungen und verweisen darauf, dass dies auch nicht dem Stiftungsmandat entspricht, dass auch tatsächlich explizite Parteienförderung untersagt. Wie bewertet das Auswärtige Amt als Hauptförderer von politischen Stiftungen, zumindest deren Auslandsarbeit, die Rechtsmäßigkeit der Unterstützung deutscher Stiftungen für ausländische Parteien?
Wir sind die konkreten Berichte oder diese Diskussion oder diese Vorwürfe auch, wie sie sein mögen, nicht konkret bekannt. Deswegen würde ich dazu jetzt hier keine Stellung nehmen wollen. Für uns sind die politischen Stiftungen im Grundsatz weltweit ein wichtiger Pfeiler, um in den Ländern, in denen sie arbeiten, mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten und um Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte und Werte dieses Grundgesetzes in einem großen Spektrum in den Ländern zu promoten, auf Neudeutsch, und dort zu arbeiten und für einen freien und offenen Dialog in den dortigen Gesellschaften zu werben.
Kurze Nachfrage. Aber das Auswärtige Amt sollte doch grundsätzlich in der Lage sein, zu sagen, ob die Förderung von Parteien oder die Förderung deutscher Stiftungen von Parteien im Ausland rechtsmäßig ist oder nicht, in der Interpretation des Auswärtigen Amtes. Ganz grundsätzlich.
Ja, also wie wir die Arbeit der Stiftung sehen, habe ich Ihnen gerade dargestellt. Bei der Frage, die Sie aufwerfen, bin ich einfach nicht genügend informiert, ob es derlei Vorwürfe gibt oder wie dieser Diskussionsstand ist. Deswegen würde ich dazu von hier nichts sagen.
Aber wäre es möglich, das nachzuliefern? Eine Einschätzung des Außenamts?
Ja, können wir uns.
Zur Parteienförderung deutscher Stiftungen im Ausland? Vielen Dank.
Wie gesagt, den Grundaufgabenbereich habe ich umschrieben. Aber
da fließt Parteienförderung ja auch nicht mit rein.
Gut, Sie bemühen sich.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann sind wir hier zu Ende. Hatten Sie jetzt noch was, Frau Wettern? Oder?
Nicht wirklich, aber da noch Zeit ist, kann ich sagen, dass in 10 Minuten die Pressekonferenz der Umweltministerkonferenz der Länder beginnt, die prächtig überzogen hat. Aber ich denke, die werden mit der Pressekonferenz ordentlich starten. Ist allerdings in Bremen. Eine entsprechende Pressemeldung kommt auch raus.
Dann danken wir für den Hinweis. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.